gut. Ich hoffe, dass ich verständlich genug reden werde. Wahrscheinlich fangen dann gleich alle an, irgendwann mal wieder zu rechnen. Habe ich nachher gedacht, wenn der Mann so alt ist und die Kinder so alt sind, wie alt sie, damit man besser zuhören kann, werde ich das auch nochmal sagen. Ich bin 48. Genau. Und bevor man lange überlegt, woher kommt sie eigentlich und wie spricht sie eigentlich und wie auch immer, werde ich auch dazu noch etwas sagen. Also ich bin mit 7 Jahren, damals 1974, aus Sibirien nach Deutschland gekommen, Paderborn aufgewachsen. Genau, und jetzt habe ich einen Hessen geheiratet. Übrigens, die Hessen, die haben einen Vorteil, wenn man so knapp an der Zeit ist, die lassen ja immer so ein paar, die vereinfachen ja die Sprache. Das musste ich ja so ein bisschen lernen. Das verkürzt ja alles, ne? Das heißt ja nicht, das gehört mir, dann sagt man einfach, ist mir. Einfach ein paar Wörter weg und dann passt die Sache schon, ne? Oder so. Das ist dann schon, oder? Ja, das musste ich erst mal lernen. Dann heißt das nicht, ich habe ständig hier gewartet, sondern ich habe als gewartet. Dann hat man wieder 2 Wörter gespart. Das ist praktisch. Genau. Ja. Was gehört noch zu mir? Zu mir gehört auch noch, ich habe jetzt auf dem Kissen, ich vergesse es immer.
Das vergesse ich auch schon wieder anzumachen. Ach ja, ja. Also zu mir gehört auch noch, dass ich so ein Ding da habe und noch sowas. Manche fragen dann, oh, bist du auch schon langsam in dem Alter? Bin ich noch nicht, aber ich hatte vor ungefähr, was ist das, muss ich rechnen, 24 Jahren oder so, einen Autounfall und dann war mein Wirbel gebrochen und es ist besser, wenn ich ein bisschen artig und gerade sitze, weil dann nicht alles hundertprozentig zusammengewachsen ist. Sonst habe ich ein bisschen mehr Probleme. Oh. Gut. Genau. Und ansonsten stehen bei mir davon auch noch Gläschen, das sind so Fructoseunverträglichkeit, also es gehört alles irgendwie so zu mir, die Kinder, mein Mann und die Sprache und alles. Und es gehört auch zu mir, dass ich mir immer sehr viele Gedanken mache. Das war ich schon immer als kleines Kind, ich habe mir immer viele Gedanken gemacht. Ich bin so ein bisschen auf Sicherheit, man sieht das vielleicht nicht so, ich bin zwar immer so schnell und sonst was, aber eigentlich bin ich so ein Sicherheitstyp, die immer Angst haben könnte vor allem. Was macht man dann und was ist dort? Und dann kann man grübeln und ich kann auch grübeln, hoffentlich verstehen sie alle mich. Das mache ich auch. Ich habe auch Angst, eigentlich damit vor Leuten zu reden, weil ich denke, oh, wenn ich Panik habe, dann redet man sowieso komisch. Also wenn ihr nichts versteht oder den Faden verliert, aufzeigen. Manchmal bin ich dann zu schnell. Die Gäste bei uns sagen dann auch schon manchmal, oh, kannst du nochmal wiederholen oder so, du bist zu schnell am Reden, habe ich kein Problem, wenn er sagt. Also das gehört auch zu mir, dass man immer viel denkt. Jetzt möchte ich mal gucken, wie ihr denkt oder was für eine Vorstellungskraft ihr habt. Also alle die Frauen, die gute Vorstellungskraft haben, werden vielleicht jetzt so einen Moment was erleben. Also ihr steht jetzt auf einer Brücke und guckt runter und das Wasser ist richtig kalt. Eisschollen liegen da noch herum und jetzt springt ihr alle da rein. Puff! Ja, genau. Dann kriegen wir eine Gänsehaut. Einfach bei diesem Gedanken, ich stehe und springe da rein. Wir sind ja alle gar nicht gesprungen. Aber manchmal kriegt man trotzdem eine Gänsehaut, nur einfach bei diesem Gedanken, ich springe rein. Man erlebt das manchmal so. Also das finde ich sehr gut. Die Gedanken sind nicht frei. Und man erlebt das tatsächlich und die Gedanken haben tatsächlich eine sehr, sehr große Macht. Sobald ich daran denke, oh, ich könnte Angst haben oder oh, es könnte schlimm werden, dann ist die Angst doppelt so groß. Vom Dunkeln habe ich sowieso Angst. Da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Am besten singen und weitergehen, weil sonst drehen die Gedanken durch. Eigentlich ist es ja doch irgendwie ein bisschen hoffnungslos, oder? Ich kann doch auch jetzt nichts dafür, dass ich auf Sicherheit baue, oder? Ich bin halt so geboren. Ich kann mich noch erinnern, wie gesagt, ich bin ja in Sibirien geboren und da gab es noch so einen Ofen. Und dann hat mein Vater so eine Schaufel da ins Feuer gemacht. Das ist für mich so richtig bildlich vor Augen. Ich weiß nicht, war ich 5 Jahre oder 4. Und da wollte er das warm machen, dann schärfen, damit es schöner bearbeitet wird. Und ich habe geschrien, weil es könnte ja kaputt gehen. Es war für mich so richtig dramatisch, dass er die Schaufel ins Feuer getan hat. Das kann man doch nicht machen. Man hat es mir nicht erklärt, warum. Aber das sind so Ängste. Ja, ich kann doch nichts dafür, dass ich dann den ganzen Hof zusammengeschrien habe, weil ein Auto kam. Es war ja keine Gefahr. Ne? Aber ich war halt immer, ich hatte immer Panik gehabt. Die anderen haben mich da dafür ausgelacht. Das war noch schlimmer. Von daher kenne ich das auch, dass man andere sagen, ich bin halt so. Ich kann halt nichts dafür, ich bin halt so. Auch vom Charakter her sagt man manchmal, ich bin halt so geboren. Das klingt halt erstmal logisch, aber dann kann man ja nichts ändern. Man sagt dann auch so schön, nur wenn niemand mit mir klarkommt, Pech für die. Klingt fast egoistisch. Aber eigentlich leidet man ja selber darunter. Also es klingt nur nach außen halt so erhaben, aber eigentlich ist es ja nicht so. Und unser Thema lautet ja, wie du denkst, so bist du. Also wenn ich denke, ich springe ins Wasser, dann kriege ich die Gänsehaut. Das bin ich halt, diejenige, die Angst hat, ins Wasser zu springen. Aber es gibt ja noch andere Gedanken. Und jetzt versuchen wir mal mit der Bibel so ein bisschen ranzugehen. In Römer 12. Ich lese normalerweise alle Bibelstellen aus der Schlachterübersetzung. Ich liebe die Schlachterübersetzung. Die habe ich bei meinem Vater abgeguckt. Ich habe mal alle seine Bibeln geguckt und alle durchgelesen und mit 15 entschieden, ich will die Schlachter lesen. So, und seitdem lese ich sie. So, aber jetzt habe ich die neue evangelische Übersetzung gemacht und die steht in Römer 12, Vers 2 und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Also Menschen, die Jesus nachfolgen, haben ja eigentlich das Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden. Sie wollen ja eigentlich, dass Jesus sichtbar wird. Aber manchmal, wie gesagt, wir haben ja vorhin gesagt, wenn nicht immer unsere Gedanken dazwischen wären. Wir sind fertig mit dem Kochen, dann kommen unsere Gedanken dazwischen. Wir wollen eigentlich Jesus nachfolgen, aber die Gedanken, die quälen uns ja dann doch. Frauen definieren sich ja oft über den Haushalt und Kinder. Das ist halt irgendwie, glaube ich, so auch in uns hineingelegt, dass wir ein Herz für die Kinder haben, für den Haushalt haben. Das hat Gott einfach so hineingelegt. Das will man zwar manchmal wegdenken und trotzdem wollen viele Frauen ja Kinder haben und leiden darunter, wenn sie keine bekommen, verstehe ich sehr gut, weil das Stück Muttersein ist einfach bei uns reingelegt worden. Ich habe ja eine Freundin, die ist nicht verheiratet, hat also keine Kinder. Die sagte mir, weißt du was, ein Stück Muttersein ist bei mir auch reingelegt worden, ich bin auch gerne Mutter. Ja, wenn ich das nicht machen kann, dann bin ich ganz für den Herrn da und dann gehe ich, die ist jetzt Missionarin in Afrika, und sagte, dann muss ich andere Kinder haben. Finde ich sehr gut, die Einstellung, und verkrümmelt nicht in ihren Gedanken. Sie hat einen guten Gedankengang. Aber manche Mütter denken halt auch anders. Die haben tatsächlich Kinder und definieren sich vielleicht zu sehr über die Kinder. Das ist ihr Lebensinhalt. Wir haben vorhin schon über unsere Kinder und alles geredet. Also wie gesagt, ich bin ja im Help Center. Wir betreuen ja die jungen Frauen. Da kommt eine zu uns. Und so ungefähr 2 Tage später ruft die Mama an und will wissen, wie es dem Kind geht. Normal dürfen sie mit den Kindern nicht so oft telefonieren, nur einmal in der Woche. Dann ruft man die Betreuer an und dann fragt man. Und dann, ich kann mir so vorstellen, dass die Mutter zu Hause so viel Gedanken gemacht hat. Oh, was macht sie jetzt? Das Kind und wie geht's? Und oh, die ist so sensibel und niemand versteht das Kind. Und meine Güte, jetzt bin ich nicht da und wer ist bei meinem Kind? Dann hat sie angerufen und uns Ratschläge gegeben. So solltet ihr mit dem Kind reden, so versteht sie es. Und diese Musik hören, da wird sie ruhiger. Und das müsst ihr machen und so beten, dann ist es besser. Und dann hat sie uns lauter Tipps gegeben, wie wir mit dem Kind sein sollen. Aber ich denke, die Gedanken der Mutter waren wahrscheinlich ziemlich eingeengt. Dem Kind ging es übrigens prächtig bei uns. Und sie war froh, dass sie nicht bei der Mama war gerade. Und sowas gibt es halt auch. Manchmal machen die Eltern sich einfach zu unnötige Sorgen und Gedanken. Ich weiß nicht, was in so einem Fall dann auch passiert. Wenn man dann schon so eingeengt ist, dann kommen ja alle möglichen Gedanken. Dann denkt man, oh Mann, die Freunde aus der Gemeinde, die haben sich bestimmt hier zum Frühstücken getroffen und mich nicht eingeladen. Oh Mann, jetzt haben sie mich vergessen. Ach Mann, mich liebt ja keiner. Ich kenne solche Gedanken schon. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ich kenne sie schon. Wenn man so negative Gedanken so aufbaut und so wachsen lässt, das nennt man dann keine Gedanken mehr. Das ist dann schon so ein Grübeln, was ziemlich schlecht ist. Also ich denke mal, dass in diesem Fall bei dieser Mutter das Ziel, sie war ja auch gläubig, dem Herrn nachzufolgen, in dem Fall ja gescheitert ist. Ich denke, da ist da Neid aufgekommen vielleicht auch, dass das Kind jetzt nun bei uns da ist. Kommt immer wieder vor, dass die Eltern denken, oh nein, das Kind ist jetzt da. Und oder auch, was denken die anderen über mich, dass mein Kind Hilfe gerade braucht. Übrigens, die Leute, die bei uns kommen, die sind nicht alle ganz kaputt. Manche kommen, das habe ich vorhin nicht gesagt, die haben schon echte Probleme, wo man sieht, wenn jemand sehr, sehr, sehr dünn ist, man denkt, oh, die hat wohl längere Zeit sehr wenig gegessen, zu wenig. Aber es gibt auch so psychische Probleme, die man nicht sieht. Die sind freundlich, die Leute. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich will einfach auch nur meinem Glauben sortieren. Wie heißt du, die Zeugnis gegeben hat? Einfach hinkommen und sagen, ich will mal gucken, das glauben die Eltern und was will ich? Und einfach mal zur Ruhe kommen, weil ich irgendwie im Wusel des Lebens nicht mehr klarkomme. Die gibt es halt auch. Wir haben halt alle Probleme, also Drogen oder psychische Probleme oder Essprobleme oder sonst was. Genau. Und jetzt habe ich es nämlich aufgeschrieben hier, ein Teil des Verses. Weil, nur ein Teil, oh, machen wir es mal anders. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Das soll ja uns jetzt die Hilfe sein. Da steht ja, dass wir denken sollen wie Gott, dass wir uns verändern lassen sollen. Jetzt wollen wir mal überlegen, was, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, wie sie denkt praktisch, wie ihr Denken ist von der Welt her. Also wir haben jetzt zwei Parteien. Da steht hier irgendwo, Gott möchte euch umgestalten. Ups. Sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Also Gott möchte unser Denken erneuern. Die Jugend, die kennt das ja noch besser, ne? Im Computer, da macht man so einen, die Viren alle raus oder sonst noch was erneuern. Die Älteren kennen das vielleicht nicht, aber das ist für unsere Jugendlichen manchmal so ein richtiges Beispiel. Ach ja, meine Gedanken sind so die Viren im Computer, die machen alles kaputt. Und dann sind wir aber dran. Wir sollen uns nicht nach dem Maßstab richten und wir sollen uns umgestalten lassen wollen. Das ist nämlich die Frage, wollen wir uns umgestalten lassen? Manchen jungen Frauen sage ich dann, ja, willst du verändert werden? Steht ja auch drin, der Herr gibt das Wollen und das Vollbringen, aber will ich? Die sagen, oh, ich weiß es nicht. Ich sage, willst du denn dafür beten, dass du es willst? Manche sagen, ja, ich könnte mal anfangen, dafür zu beten. Ich weiß nicht, ob ich das schon will, aber eigentlich will ich und eigentlich nicht. Ich bete mal dafür. Manche sagen, nee, das will ich nicht. Das will ich einfach nicht und dann gehen sie wieder und sagen, nee, das, ich will gar nicht, dass der Herr, es könnte ja anstrengend werden, wenn Jesus mich verändert. Und das ist es ja auch. Aber jetzt hier, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Das ist erstmal das, was wir machen sollen. Also wir bekommen ja viele Jugendliche, die wirklich nach diesen Maßstäben dieser Welt versucht haben zu leben oder reingequetscht worden sind und gescheitert sind. 18-Jährige, 25-Jährige, die einfach sagen, ich komme einfach nicht mehr klar. Ich kann keinen Beruf mehr machen, ich kann nicht mehr weiter studieren oder ich habe einfach alles abgebrochen. Wie denkt unsere Welt heute? Viele junge Frauen, die Kinder haben mit 13 und so, die kennen vielleicht Topmodel. Es ist spannend, ne, wenn man dann so die schlanke Figur und das Aussehen so glorifiziert und das ist das, was wirklich zählt. Und wir haben auch solche Frauen, die genug Topmodel geguckt haben und gedacht haben, das ist das. Super, super schlank sein. Nur wo beginnt das? Also ich habe nichts dagegen, wenn man eine normale, schlanke Figur hat. Nur wie ist denn das Denken dann bei denen? Sie denken und denken, denken die ganze Zeit ums Essen. Wenn sie gucken, wird gezählt. Zack, 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 Käse hat so viel Kalorien, Eier hat so viel. Oh, ich bin froh, dass ich so ein Ei essen durfte. Aber wenn man das zählt, was man alles essen darf und nicht essen darf und nicht den ganzen Tag nur am Denken. Das heißt, sie können gar nicht über Jesus, über die Bibel nachdenken, weil alles wird, ist untergeordnet. Das Denken übers Essen ist halt wirklich das Wichtigste. Es gibt ja auch noch andere Essprobleme, da läuft es auch ähnlich ab, aber wir machen ja jetzt keine Seminar über Essprobleme. Ich meine, es gibt auch andere Esssachen. Die Veganer denken auch ständig übers Essen nach, was ist da drin, was nicht und weiß ich was. Und die Krafttraining ständig machen, die wollen immer so viel Eiweiß haben und da müssen sie auch immer Packungen lesen. Wo beginnt das, wenn mein Denken ständig nur damit vollgefüllt ist und mein Maßstab, meine Denkweise dieser Welt einfach so mich beschlagnimmt? Es ist einfach so, der Preis ist einfach zu hoch, denke ich mal. Sollte man es einfach bewusst werden. Oder was ist die nächste? Was ist so typisch für unsere heutige Zeit? Die Bildung, die ist doch gut, oder? Dann kommen bei uns junge Mädchen und sagen zu mir, oh, ich bin einfach dumm. Und dann denke ich, das kann nicht wahr sein. Die haben gerade ein Abitur von 1, und geschafft und kommen zu mir und sagen, ich bin dumm. Oh, habe ich gedacht, das ist Wahnsinn. Ich habe kein Abitur. Und die sagen einfach, ich bin dumm. Ja, wie kommt das? Manchmal sind halt leider auch Eltern schuld, weil sie ja das Kind hineinquetschen wollen. Es muss ja alles, das Kind, also ich weiß nicht, unsere Kinder, als sie im Kindergarten waren, war es vielleicht noch einfacher als heute, die Kinder im Kindergarten, ich weiß es nicht, da gab es einen Sportverein, da müssen ja die Besten sein, da wird gefördert, 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 dann gibt es Musik, da muss man ja auch am besten sein, im Klavier, im Querflöte, übrigens unsere Tochter spielt auch Querflöte, habe ich mich heute gefreut darüber, oder Fremdsprache im Kindergarten, Englisch und noch besser und noch mehr und noch mehr und noch mehr, nochmal nachmittags Kindergarten, noch mehr Fortbildung, damit sie ja fähig sind, ins Gymnasium zu gehen. Also wir haben uns damals gesagt, Uwe und ich, natürlich freuen wir uns, wenn die Kinder ins Gymnasium gehen, aber das werden wir nicht fördern. Wir wollen das Beste denen geben, das, was sie brauchen. Und wenn der Herr es ihnen gegeben hat, dass sie so weit denken und die Gaben haben, dann ist es okay. Aber wir werden nicht extra Nachhilfe geben und extra und extra und extra, sondern unsere Priorität soll sein, die Zeit mit den Kindern, die Gespräche, die Beziehung aufbauen zu den Kindern, aber nicht die Bildung. Aber das ist heute so. Da muss man schon sehr, sehr bewusst darüber nachdenken, dass man nicht einfach in diesem Strom mitgeht, weil die Kinder stehen ja ständig unter diesem Druck. Manche Eltern sagen ja auch dann Negativkritik, ne? Ja, guck mal, wie der Nachbar ist, guck mal das. Und dann hoffen sie, das Kind kriegt einen Ehrgeiz und macht es dann. Ich glaube, es geht wahrscheinlich nur zu 1%. Wir hatten solche Leute auch bei uns, die sind gescheitert, weil sie sagen, ich bin ja dumm, ich schaffe es ja sowieso nicht, so gut zu sein wie der Nachbar oder sonst noch was. Das ist dann schon ein bisschen frustrierend. Aber das ist dieser Druck dieser Welt, wer das Ansehen, das gehört dazu, ne? Wer ist populär, wer ist beliebt, welchen Beruf hat der Mann, wer hat das. Also ich hatte eine ungläubige Freundin mal gehabt, die war klasse. Habe ich mal gefragt, im Kindergarten, so, unsere Kinder gingen in den Kindergarten und wir haben uns gerne unterhalten. Irgendwann habe ich gefragt, was macht denn dein Mann? Und da sagt sie, ach, Zahnarzt. Da habe ich gedacht, wow, wie demütig, die könnte ja fast gläubig sein. Die wollte es gar nicht an die große Glocke hängen, dass er Zahnarzt ist. Ein sehr toller Zahnarzt. Übrigens war er, aber das war, für die meisten ist es ja wichtig, die sagen es auf irgendeine Art und Weise, dass das Kind ins Gymnasium geht, das Kind das macht. Man schämt sich ja sonst von den Nachbarn, vor der Familienangehörigen, von Oma und Opa, was sagen die? Die wollen ja große Kinder haben, die wollen ja gebildete Enkelkinder haben, die wollen ja damit prahlen können. Also ich finde diesen Druck eigentlich schon, ich weiß nicht, wie es früher war, auf jeden Fall ist es heute so, mit dem Reichtum, ne? Ja, das ist auch immer so eine Sache, ne? Wir sind ja so oft umgezogen schon. Einmal waren wir in einer Gemeinde, da hatte jeder ein Haus, oder fast jeder, nur wir nicht. Da kam man sich irgendwann mal komisch vor, weil die haben alle ein Haus. Da wird man unzufrieden, denkt man, oh Mann, unsere Wohnung, und ach, das ist so klein. Und da fängt man an, gedanklich unzufrieden zu werden und ich habe nichts dabei, waren wir sehr glücklich bis dahin. Aber wenn man erst anfängt, darüber nachzudenken, was man nicht hat und was die anderen haben und dadurch vielleicht mehr bedeuten als wir, dann muss man Gedankenstopp machen. Oder mit dem Auto, was mir auch passiert. In der Grundschule, wir waren in so einer, unsere Kinder mussten damals in eine Privatschule gehen, weil wir so oft umgezogen sind. Dann haben wir gedacht, oh, dann, damit die nicht so viel leiden. Dann kamen so ein paar Mütter, die hatten so tolle Autos, reiche Autos. Und ich kam mit unserem Passat, der war so ein bisschen nicht mehr so neu, ein paar Jahre alt und so. Und dann habe ich gedacht, oh, mich neben den Frauen. Irgendwann fing ich an zu denken, oh, das sieht aber komisch aus, da passt du gar nicht. Die Frauen haben es mir ja nie gesagt, wir haben uns gerne unterhalten. Aber ich fing an dann zu denken, das passt ja nicht dahin. Und irgendwann habe ich gedacht, schwarzes Auto, als wir überlegt haben, ein neues Auto zu kaufen, sieht ja nobler aus als ein grünes Auto, macht reicher. Dann haben wir nach einem schwarzen Passat gesucht. Also wir fahren immer noch ein schwarzes Passat. Ist immer noch alt und hat über 200.000 Kilometer, 260 glaube ich oder irgendwie sowas, aber schwarz. Das, ja. Aber versteht ihr, es ist ja auch nicht immer krankhaft, aber man fängt immer so an zu vergleichen und man wird unzufrieden. Man lässt diesen Gedankengang der Unzufriedenheit zu und da kann ja alles schief gehen oder Urlaub machen. Oh Mann, was überall prallt, wo man alles schon im Urlaub war. Jetzt ist unsere Tochter nach Südafrika geflogen für ein halbes Jahr mit Jugend für Christus. Und dann fuhr noch eine andere mit und dann sagt, wie, du bist noch nie geflogen? Oh, da hat man sich fast geschämt, dass wir noch nie geflogen sind. Aber wir hatten einfach das Geld noch nie zum Fliegen. Wir waren froh, dass wir normale kleine Urlaube mit den Kindern machen konnten. Das war auch uns ausreichend. Plötzlich kommt so ein Gefühl, sind wir was Schlechteres, weil wir nicht geflogen sind? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das schon. So das Gefühl, dass so ein bisschen, gehöre ich nicht mehr dazu? Ich weiß nicht, Frauen haben ja immer so, haben ja eine gute Intuition und so. Wir müssen aber ein bisschen aufpassen mit unserer weiblichen Intuition. Nicht immer ist die geheiligt. Manchmal machen wir das so aus unserem Frust heraus und denken, das ist so richtig, aber eigentlich sind wir, ich kenne das halt so bei mir, dann kann man sich so hineinsteigen und alles ist dumm. Gut, die bei den Jugendlichen würde ich noch sagen, das ist dann nochmal so, wer am besten Handys hat und wer mehr Facebook-Freunde hat und so ein paar jüngere Freunde haben wir ja da, das wird dann aufgezählt. Leider haben auch wir diese jungen Leute bei uns, die tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Probleme damit haben, weil die Leute nie kennen. Die haben eine Verpflichtung, mit diesen Leuten zu schreiben, die sie überhaupt nicht kennen. 300 oder 400, keine Ahnung, das sind so viele. Da weiß man schon gar nicht mehr, wem will ich denn schreiben, das ist so ein Druck. Weil man muss es ja dem anderen sagen zu können. Ich weiß es nicht. Wer hat das beste Fernsehen? 3D-Fernsehen? Ich weiß es nicht. Da muss man auch irgendwie, das ist das, womit wir leben heute, wo wir uns vergleichen. Wir fangen an, Lösungen zu suchen, aus der Unzufriedenheit heraus. Menschlich. Das sind die Maßstäbe dieser Welt. Und wir versuchen, diese Maßstäben dieser Welt uns anzunähern und Lösungen zu suchen. Das heißt, dann muss vielleicht eine Mutter auch 100% arbeiten. Ich weiß, manche Mütter müssen leider arbeiten, weil es einfach vorne und hinten nicht geht. Manche müssten nicht arbeiten, weil aufgrund dessen, weil sie arbeiten, machen sie halt bessere Urlaub oder bessere Autos. Manche Kinder leiden sehr darunter, weil sie einfach keine Beziehung zu ihren Eltern bekommen haben, weil beide Eltern gearbeitet haben. Das erleben wir halt auch bei uns sehr häufig. Man fängt an zu überlegen, kann ich einen Kredit aufnehmen? Dann verschuldet man sich sehr. Man verschuldet sich sehr, man muss dazugehören. Auch bei uns, die jungen Leute, die kommen mit 23, 20 und die sind hoch verschuldet. Es gab sogar welche, die schon Privatinsolvenz machen mussten. Junge Leute mit dem Handy und so weiter. Keine Ahnung, wie man das da macht. Über Tausende von Euro Schulden, aber das ist dieser Druck, dieses Denken, ich muss diesem Maßstab dieser Welt gleichen, sonst bin ich nicht beliebt, sonst bin ich nicht die Beste, nicht die Hübscheste, nicht die Reichste, nicht die Beliebteste. Das ist ja so, wird ja bei uns immer durch die Medien und so weiter immer gesagt. in allen Bereichen geht das eigentlich so. Jetzt habe ich so ein paar von unseren jüngeren Leuten gesagt. Aber eigentlich gibt es ja im alltäglichen Leben ja auch so. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, schon die Frauen machen über die Kinder oder über die Wohnung sich definieren. Die sauberste Wohnung. Habe ich neulich mit jemandem geredet. Die hatte so mehrere Kinder und die kam gar nicht zurecht. Ja, sagte sie, meine Schwiegermutter hat gesagt, komisch, dass sie nicht mit der Wohnung klarkommt. Sie hat halt die Wäsche öfter mal stehen gelassen und nicht Staub gewischt und so weiter. Das empfand sie als Druck, aber das ist so, Frauen sind manchmal unbarmherzig zueinander. Wir wissen ja gar nicht, wie der andere ist, ob er gesund ist, wie viel Zeit er hat, was er nebenher noch macht, ob es alles nur Faulheit ist. Oder das ist halt so, bei manchen Leuten, die können das einfach so strukturieren im Kopf. So, meine Schwester, die kann das alles. Ne? Die steht auf, macht das und das und das. Und dann denkst du, wow, wie macht die das? Ich kann das nicht, ich muss Papier haben, ich muss das anders strukturieren, ich muss mir fest vornehmen, ich bin einfach ein anderer Typ. Ich bin dann zerstreuter, ich denke dann, und dann lasse ich es mal liegen, denke, oh Mann, ich muss lernen, bewusst, ich bin einfach ein anderer Typ. Oh, ich finde es gut, wenn jemand barmherzig mit mir ist, weil ich lasse es einfach liegen und denke gar nicht dran, weil ich mit dem Gedanken schon woanders bin. Aber es muss ja auch nicht zugemüllt sein, das ist halt das andere Problem, aber ja, da definieren wir uns, unsere Gedanken drehen sich nur um den Haushalt. Ich kenne eine Mutter, das war interessant, wenn wir unsere Kinder so weggebracht haben, damals mussten, weil sie die Schule ja weiter weg war, dann hat sie immer so gesagt, ja, dann gehe ich jetzt noch schnell nach Hause, dann habe ich noch 20 Minuten, 10 Minuten Zeit, dann sauge ich nochmal das und das. Und ich, boah, so viel Kraft habe ich gar nicht. Wenn ich nach Hause komme, dann will ich einfach nur relaxen und dann die Kinder, ich kann es gar nicht machen, pausenlos so machen. Dann stand die morgens schon eine Stunde vor den Kindern auf, hat schon da, sagt sie, ja, dann stehe ich dann auf und dann von den Vögeln, dann sauge ich das schon ab und mache das schon. Ich so, boah, das erzählt sie mir und ich fühlte mich natürlich unter Druck gesetzt. Hilfe, sowas kann ich ja nie machen. Leider hat sie auch mit das bezahlen müssen, leider mit ihrer Gesundheit, weil das hält man nicht aus, diesen Druck. Pausenlos denken an den Haushalt. Immer, was sagen die anderen, wenn mein Haushalt nicht super genug ist, weil man irgendwann denkt man, oh Mann, da liegt immer noch ein Krümel, auch weg. Man kann sich ja so hineinsteigern, dass etwas, was beim anderen nicht dreckig ist, für mich dreckig ist. Waschzwang kommt ja auch dann dazu oder so. Man kann sich tatsächlich wirklich so hineinsteigen und dann kriegt man Herzrasen oder psychische Probleme. Depressionen kommen ja dann oft, weil man ja nie genug, also man erfüllt diese Maßstäbe nicht. Man hat Zweifel an sich selber. Und durch diese Gedanken kann es ziemlich tief runtergehen. Das ist ja, sind dann ja Grübeln. Grübeln ist so eine Spirale nach unten. Die zieht uns ja richtig wie ein Strudel, das kalte Eis, kalte Wasser. Das zieht ja einen so richtig runter. Und dann sind wir depressiv. Oder dann haben wir Ängste. Oder Burnout. Oder Herzrasen, habe ich schon gesagt. Oder Magersucht. Oder keine Ahnung. Es gibt tatsächlich auch in der Bibel, wo David geweint hat und sagte, oh, die Gebeine zerschmachten und alles tut weh. Lest mal den Psalmen, da steht es drin, dass tatsächlich der Körper leidet, wenn so viel Leid zugefügt ist. Oder manchmal halt durch unsere Gedanken, die wir nicht mehr im Griff haben. Aber die Bibel gibt uns ja einen ganz tollen Tipp. Und der sagt im Psalm, also jetzt gehen wir mal weg von diesen Maßstäben dieser Welt, jetzt kennen wir die. Jetzt wählen wir mal Psalm 89, Vers 48. Jetzt, da steht sogar was vom Denken. Gedenke, so wie denken, wie kurz meine Lebenszeit ist. Wie vergänglich hast du alle Menschenkinder erschaffen. Ja, und ich denke, das ist wichtig, einfach vom Ende zu denken. Gedenke, sagt die Bibel, wie kurz dein Leben ist. Das ist, wir denken heute nur für hier. Aber unser Leben ist nun mal irgendwann zu Ende. Das geht manchmal ganz schnell. Vor einem Jahr ist mein Schwager gestorben mit 39. Zum Glück lebte er sehr, sehr intensiv mit dem Herrn und hat an die Ewigkeit und an das Ende gedacht in seinem Leben. Erst vorgestern habe ich die Nachricht bekommen, dass von meiner sehr lieben Cousine der Mann, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 52 oder irgendwie sowas, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja, was willst du denn machen? Jeder, der Krankenpflege und ein bisschen Medizin weiß, weiß, was das bedeutet. Von daher ist es gut, wenn wir unser Leben vom Ende denken. Also nicht alle werden 70 oder 60 und so weiter alt. Wir sind ja oft umgezogen, habe ich ja schon vorhin gesagt. Also wir waren schon überall. Also in Paderborn bin ich zwar groß geworden, dann war ich in der Bibelschule Brake, da bin ich noch alleine umgezogen. Dann haben wir uns da irgendwo in Alpisbach in Freudenstadt getroffen, mein Mann und ich. Da waren wir ja noch ledig. Dann haben wir da geheiratet. Und dann kamen die Kinder, aber dann sind wir weiter umgezogen. Dann waren wir in, wo waren wir dann? Wieder in Nordrhein-Westfalen. Und dann waren wir irgendwann in Brandenburg. Und dann waren wir wieder in Hessen. So, jetzt überlegt jetzt mit vom Ende denken. Also ich wusste, ich habe kleine Kinder. Und ich ziehe in 3 Monaten um. Und die Kinder waren teilweise sehr klein. So, dann denke ich ja nicht den heutigen Tag. Also denke ich vom Ende her, in 3 Monaten muss ich umziehen. Ich werde irgendwann umziehen. Ich werde diese Wohnung verlassen. Dann plane ich ja nicht mit kleinen Kindern. Ich hatte weder Mutter noch Vater noch Geschwister in meiner Nähe, noch irgendwie andere, die mir helfen konnten. Unsere Kinder waren so ängstlich, die sind auch zu niemandem gegangen. Mal gerade mal abgeben und die anderen passen auf die auf. Wir wollten das auch nicht so oft haben. Wir wollten lieber eine engere Beziehung zu unseren Kindern haben. Weil je mehr man die Kinder abgibt, desto weniger kommt ein Vertrauensverhältnis zu den Eltern. Also Elternjob ist echt hart, aber das ist ja jetzt kein Erziehungsvortrag, aber das ist halt auch sehr wichtig. Aber ich hatte auch niemanden für nebenbei abgeben. Also habe ich überlegt, was kannst du machen? Fängst du mal an, alles was basteln ist, in 3 Monaten wirst du nicht mehr basteln, packst du das schon mal ein. Okay, in 3 Monaten wirst du diese Bücher nicht mehr lesen, packst du die schon mal ein. Also ich habe pausenlos überlegt, was kann ich schon mal vorbereiten für mein Ende aus der Wohnung. Papierkram, oh Mann, das hat man immer zusammengeschmissen. Okay, jetzt fange ich mal an zu sortieren, wegzuschmeißen. Dass ich weniger Müll habe, weniger mitnehme, das ist klasse, das mache ich heute noch. Ich weiß jetzt, wir wohnen in einer Helpcenter-Wohnung zur Miete, ich weiß, ich werde da gar nicht alt. Wir müssen da irgendwann mal ausziehen. Das heißt, wenn mein Mann in Rente geht, der ist ein paar Jahre älter als ich bin, oder was auch immer, irgendwann werden wir da ausziehen. Das heißt, ich denke jetzt schon darüber nach, dass ich nicht so viel schrottern soll. Das ist so befreiend. Also, eine Vase oder so, wenn ich die toll finde und modern ist, da muss ich gucken, welche Vase habe ich länger nicht benutzt, welche ist out, wegschmeißen oder im Flohmarkt oder sonst was. Es darf nur so viel Platz für Vasen sein und nicht 2 Regale voll. Das ist immer praktisch. Ich bin immer noch am Üben und Trainieren, aber ich möchte meine Wohnung so klein wie möglich haben, weil wenn ich alt wäre, dass nicht alle anderen meine Wohnung leer räumen müssen. Ich war ein paar Mal schon dabei gewesen, wo ältere Menschen die Wohnung mal leer machen mussten. Ich habe gedacht, wow, das will ich meinen Kindern und allen anderen ersparen. Also fangt einfach an, vom Ende her zu denken. Es fängt schon mit der Wohnung an. Also, aber in der Bibel steht, unser Leben hat ein Ende. Das heißt nicht nur der Umzug, sondern wir ziehen irgendwann um aus dieser Welt. Wir wissen nur nicht wann. Ich wusste, wann wir umziehen. Aber wir werden umziehen. Und die Bibel spricht da ganz deutlich von 2 Orten. Ob wir beim Herrn sind, ob wir mit Jesus gelebt haben und Jesus unser Herr ist, oder ob wir ewig getrennt vom Herrn sein werden. Das spricht die Bibel davon und das ist einfach die Wahrheit. Weil die Bibel das sehr oft in der Bibel das sagt. Und darum müssen wir vom Ende her denken, nicht so tun, als ob wir immer leben, sondern wie will ich mein Leben jetzt hier gestalten mit vielen oder wenig Vasen? Wie will ich meine Wohnung zumüllen? Wie will ich mein persönliches Leben gestalten? Mit welchen Prinzipien, mit welchen Maßstäben dieser Welt? Was gilt für mich und was nicht? Weil sonst drehe ich ja durch. Weil wenn ich umziehe und dann alles auch noch mitnehmen will, geht nicht. Ich denke mal, wir sollen ja auch ganz gerne hier auf Erden trotzdem leben. Wir sollen ja nicht verkrampft jetzt hier sein. Oh, irgendwann ist mein Leben zu Ende. Das ist ja nicht, ich meine, ich bin ja auch gerne in unserer Wohnung. Und ich richte meine Wohnung ja auch hübsch ein. Und das finde ich so klasse, das ist so richtig mein Stil. Also ich versuche da schon immer wieder Atmosphäre reinzubringen. Ich liebe es, nach dem Urlaub nach Hause zu kommen und sagen, ah, es ist unsere Wohnung, obwohl wir gar keinen Balkon haben. Wir haben da irgendwo außerhalb, wir müssen mit unserem Korb rausgehen. Ich denke, dann kommt mein Neid und sagt, oh, haben die anderen das gut, die brauchen nur mit einer Tasse. Also alle, die Balkone, Terrasse haben, genießt das. Habe ich fast nie gehabt in meinem Leben. Einfach rausgehen, Tee trinken. Wir nehmen an unserem Körbchen mit und Tasse und alles. Hat auch was, man muss ein bisschen abenteuerlustig sein. Aber wir haben uns da so einen Platz im Helpsen. Ihr könnt uns alle gern besuchen. Es ist viel, ich weiß gar nicht, wie groß das Ganze ist. Also mehrere Hektar groß. Dann haben wir so ein Plätzchen gemacht für unseren Balkon. Aber ich muss hinlaufen. Aber genießt das Leben und bedenkt aber, dass man gehen muss. Und ich denke, das ist dann halt auch befreiend. Das ist halt auch, wir haben heute überlegt wegen Kinder, wie man Angst hat, wenn man Kinder hat. Es ist befreiend, die Kinder auch loszulassen. Die sind ja nicht ewig bei mir. Und wie gesagt, ich bin eine Angsthase und ich habe immer Angst gehabt. Ich habe gesagt, Kinder zu bekommen, das ist das Schrecklichste. Das ist ja furchtbar so. Die setzt man in diese Welt, wo es so schlimm ist. Also ich habe mir schon furchtbare Gedanken gemacht. Ich musste schon immer wieder lernen zu sagen, Moment, wenn Gott sie haben möchte und Gott sie geschaffen hat, dann hat er sie ja mehr lieb, als ich sie lieb haben kann. Es ist so ein Umdenken. Dann bete ich dann halt und sage, so Herr Jesus, manchmal habe ich auch Angst, wenn die da so unterwegs sind, alleine, und nachts ist, und dann sage ich, okay, Herr, das ist jetzt dein Kind. Du hast es mehr als lieb, als ich es je haben, lieb haben würde wollen, können. Das Kind gehört nicht mir, das gehört dir. Und du bist ja der Vater und du hast das Kind gewollt. So, und jetzt kümmer du dich mal darum. Du kannst ja besser aufpassen, als ich aufpassen kann. Weil ich kann ja gar nicht dabei sein. Und selbst wenn ich da wäre, könnte ich das auch nicht. Also ich habe mir das so angewöhnt, weil ich empfinde das als sehr, sehr, sehr befreiend. Sobald ich anfange zu grübeln. Irgendwann war unsere Lisa, die mittlere, erste oder zweite Klasse, weiß ich nicht, rufen die von der Schule an. Die Lisa ist nicht da, die ist nicht im Unterricht erschienen nach der großen Pause. Ich sage, ach du liebe Zeit, Lisa ist nicht erschienen. Wo ist denn das Kind? Dann gehen tausend Gedanken durch den Kopf. Und ich kann mich sehr gut hineinsteigern. Dann betet man, oh Herr, bewahr es. Und je mehr ich gebetet habe, desto mehr Panik habe ich bekommen. Und bewahr es. Und dann kam ich immer in Rasen und Rasen. Und ich bin dann hingefahren zur Schule. Und dann war die Schranke zu. Und dann weiß ich, wenn die Schranke zu war, dann muss man 5 Minuten warten meistens. Ich dachte, boah, das kann nicht wahr sein. Mein Kind, aber ich kann es ja sowieso nicht helfen. Ich weiß ja nicht, wo es ist. Aber diese Panik, die sich dann groß breit machte, irgendwann habe ich dann gesagt, so Herr, das ist dein Kind. Die Lisa gehört ja dir. Du wolltest sie haben. Du weißt, wo sie ist. Ich nicht. Du kannst jetzt besser aufpassen. Danke, dass du versprochen hast und du hast sie mir ja nur anvertraut und du machst das schon. Ich glaube gar nicht, wie ruhig ich dann wurde. Die Schranke war zu und ich hatte inneren Frieden. Ich hatte so einen inneren Frieden und ich dachte, wow, das machst du immer weiter so. Der Herr hat das Kind schon wirklich in der Hand. Ich bin da hingekommen, irgendwann haben sie dann die in der Turnhalle eingeschlossen. Das arme Kind saß dann da hinten. Aber genau, und das sind halt so Sachen, die wir immer wieder überlegen müssen, ganz hier zu sein und doch dem Herrn immer wieder unsere Gedanken abzugeben, immer wieder zu wissen, er hat das letzte Wort. Er weiß, wann wir gehen von dieser Erde. Wir müssen darüber nachdenken, wie leben wir hier, was nehme ich mit, was nicht. Es gibt ja noch ein Beispiel in der Bibel. Die meisten kennen ja die Jünger, die 12 Jünger in der Bibel. Ich glaube, das kriegt man irgendwann mal im Religionsunterricht auf jeden Fall mit. So, und jetzt kann man sich mal vorstellen, wie die Jünger gedacht haben. Weiß ich nicht, ich habe es mir so einfach bildlich vorgestellt. Das erste Jahr, Jesus nimmt sie mit, hat sie erwählt und die sind mitgefolgt. Das ist schon ganz klasse. Sie sind aufgeregt wahrscheinlich so im ersten Jahr. Oh, was da passiert heute, ne? Ein Toter und noch einer Stummer wird sauer und der andere redet und der andere sieht plötzlich. Es ist Aufregung pur. Es ist immer so, wenn sowas Neues in der Gemeinde entsteht, man ist so aufgeregt und da geschieht etwas und dann kommt man nach Hause und erzählt der Frau, hast du das gesehen? Und das war so, die haben sogar vom Dach und, ne, runtergelassen und Jesus hat das und so weiter. Ich weiß nicht, ob das im zweiten oder dritten Jahr war, aber dann zweites Jahr mit Jesus, denkt man, wow, wunderbar, man fühlt sich bestätigt. Jesus sagt so das klare Wort, ne, zu den Pharisäern und wir sind die starke Truppe, wir sind die Richtigen und man fühlt sich so richtig gestärkt mit Jesus und man ist so gefestigt, denkt man. Dann kommt das dritte Jahr mit Jesus, weiß ich nicht, wie es so ist, aber manchmal vielleicht, was bei den Jüngern auch so steht, natürlich nicht in der Bibel, ich habe es mir nur so überlegt. Vielleicht gewöhnt man sich auch an gewisse Sachen, dass Jesus wieder einen gesund macht. Das hat man jetzt 2 Jahre erlebt, das dritte Jahr, man gewöhnt sich dran. Klar, das ist unser Meister, man ist stolz, man folgt ihm. Und dann denkt man, der könnte, und das steht ja in der Bibel, er könnte unser Herrscher werden, er könnte uns ja von Römern befreien. So dachten die. Die dachten aber auch, wer ist der Größte unter uns? Das sind die Gedanken der Jünger gewesen. Jesus hat gesagt, spätestens im dritten Jahr hat er denen immer wieder gesagt, ich bleibe nicht immer hier auf dieser Erde. Er wollte die Jünger vorbereiten, dass sie übers Ende nachdenken, weiter vom Ziel, weiterdenken. Aber die Jünger haben es irgendwie nicht begriffen, oder? Entweder haben die schon in ihrer Gedankenwelt so gelebt, dass sie sich andere Vorstellungen haben und dann abgeschaltet haben, ich weiß es nicht. Ich habe zumindest früher auch öfter mal abgeschaltet bei gewissen Predigten, wo ich dachte, das kenne ich schon und so. Selbst in der Bibelschule ist es mir mal passiert, weil ich hatte echt einen tollen Vater, einen super tollen Vater und ich wusste schon fast alles, so gerade im ersten Jahr. Dann habe ich abgeschaltet und dann musste ich trotzdem es lernen, gewisse Punkte, die Lehrer wissen wollten. Ich weiß es nicht, was die Jünger gemacht haben. Aber möglich ist es ja, die waren ja Menschen wie wir auch. Zumindest haben sie es nicht verstanden, dass Jesus gesagt hat, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Vielleicht haben sie es anders umgedeutet. Ich weiß nicht, mit welcher Brille wir manchmal Gottes Wort hören. Das kann man ja auch unterschiedlich sehen. Manche haben einen super, super strengen Gott, der immer baff, baff, eine rüberknallt, weh, ich mache was falsch. Die anderen haben so einen Kuschelgott, der nichts anderes zu tun hat, als einen so zu streicheln und zu kuscheln. Und der liebe Gott drückt schon alle Augen zu. Und die anderen haben einen Gott, der ist so richtig unnahbar. Ich weiß nicht, welchen Gott die Jünger hatten. Auf jeden Fall ist der Jesus tatsächlich gestorben. Ich weiß auch nicht, was sie in diesen 3 Tagen gemacht haben. Ob sie sich viele Vorwürfe gemacht haben. Ob sie darüber depressiv wurden. Wird es Hoffnungslosigkeit? Das liest man einfach so mal schnell. Aber wenn man sich mal vorstellt, jeden Tag, man steigert sich so in Gedanken hinein, unser Meister ist weg, sollte das alles falsch sein? Sollten die Pharisäer doch recht haben? Ich weiß nicht, ich denke mal, dass die auch viele Gedanken hatten. Leider hatten sie falsch gedacht. Negativ gedacht. Wenn wir negative Gedanken haben, die sind immer falsch. Dann haben wir irgendwo falsch gedacht. Manche denken ja auch, dass Gott enttäuscht. Das sind auch negative Gedanken. Auch die Jünger dachten, jetzt hat Jesus uns enttäuscht, jetzt ist er gegangen. Wir dachten, er wird Herrscher. Und er ist gegangen, wir sind von Jesus enttäuscht gewesen. Aber Jesus hat es ihnen ja gesagt. Vielleicht liegt auch unsere Enttäuschung manchmal daran, dass wir da nicht so genau hinlesen, hinhören, wie Jesus wirklich ist. Vielleicht kennen wir ihn gar nicht so wirklich. Weil wenn die Jünger richtig gedacht hätten und zugehört hätten, richtig zugehört, wie Jesus wirklich ist und was er gesagt hat, dann würden die am dritten Tag sagen, oh, gleich ist Mitternacht, auf, lass uns hingehen. Wer weiß, er wird vielleicht auferstehen, dann wollen wir auch dabei sein, wenn sie richtig gedacht hätten und mitgezählt hätten, aber die haben es nicht gemacht. Jesus ist barmherzig, er hat sich ihnen offenbart und es war eine gute Gemeinschaft, aber jetzt nur von dem her, dass sie falsch gedacht haben, weil sie nicht richtig Jesus kannten. Die waren 3 Jahre da und so richtig kannten sie ihn nicht. Ja, wie gut kennen wir Jesus? Genau, das hatte ich ja schon gesagt. Man ist manchmal enttäuscht von Jesus, denkt man. Also, es gibt ja manche, die denken, Gott ist ja immer sehr, sehr streng. Und die machen ein Werk nach dem anderen. Die müssen immer Gutes tun. So viel spenden, so viel Menschen helfen, die krank sind und so viel. Die machen und machen und machen immer nur gute Taten, sind innerlich aber ganz unzufrieden. Weil sie denken, das wird Jesus ja gefallen, was ich da mache. Und dann kommt doch ein Unglück, da kriegt doch jemand Krebs oder sonst was, dann ist man von Jesus enttäuscht. Ich habe so viel Gutes gemacht und es kommt doch ein Unfall. Ich meine, ich habe trotzdem einen Wirbelbruch bekommen, obwohl Jesus bei mir war. Also ich hatte eine wunderschöne Zeit mit Jesus, als ich krank war. Ich habe 6 Wochen so gelegen, flach, wurde nicht operiert. Der Herr hat mir Kraft geschenkt, nicht da zu rebellieren oder so. Aber ich bin heute umso mehr dankbar, dass ich nicht im Rollstuhl gelandet bin. Habe ich aber vorher nicht gewusst. Aber trotzdem passiert das. Ich war ja auf der Bibelschule für den Herrn und trotzdem kommt der Unfall. Ich kann 100 Sachen für den Herrn machen und trotzdem geschieht sowas im Leben. Trotzdem schreibe ich eine 5, obwohl ich gebetet habe. Und trotzdem war die Lehrerin ungerecht. Und das war sie bei mir sehr oft. Heute rückblickend denke ich, oh, das hat der Herr so zugelassen, sonst hätte ich einen anderen Laufbahn eingenommen. Ich habe vieles dadurch gelernt, was ich jetzt brauche. Also letztendlich hat Gott seine Hand schon drüber gehabt, aber es ist eine andere Geschichte, wie der Herr führt. Oder dieser liebende Kuschelgott. So ungefähr, ich kann mich benehmen, wie ich will. Der Herr macht die Augen zu und der kuschelt. Der ist immer lieb. Aber was ist, wenn dann wieder so ein Unglück passiert? Ist der Gott wieder nicht lieb? Dann kommt man wieder in Zweifel, dann kommen wieder diese Gedanken. Man ist enttäuscht von Gott. Aber mal ehrlich, wer will denn wirklich so einen Weichei-Gott haben? Wir hatten mal so Jungs bei uns. Der hatte mal Probleme mit seinem Vater. Und der Vater hat immer ja gesagt und immer auch zugedrückt und alles gut stehen lassen und nie durchgegriffen. Und dann sagt so ein Teenie, weiß ich nicht, wie alt er war, 13, 14 oder sowas, mein Vater ist ein richtiger Weichei. Er wollte, dass der Vater mal irgendetwas vorgibt und nicht nur kuschelig und nur da ist. Also wer möchte von uns denn so einen Gott haben, der nicht weiß, was er will, der nur kuschelt? Wir lesen manchmal die Bibel und lesen nur, oh, er trägt mich ja, aber alles andere, dass Gott gerecht ist, dass er Sünde nicht duldet, dass er heilig ist, das will man manchmal nicht so richtig lesen. Aber das ist auch Gott. Er ist alles. Für manche ist halt Gott unnahbar. So, er sitzt dann auf dem Thron und ist reich und wir Menschen kümmern uns nicht. Warum lässt er so viel Leid sonst zu? Das ist wieder ein anderes Thema, aber wir haben uns das Leid oft selber durch unser Leben, durch unser Denken, durch unsere Maßstäbe dieser Welt so hingerichtet. Weil Gott sagt ja, lasst euch verändern, also wie ihr denkt, von Gott erneuern. Das heißt, die anderen Sachen, die führen uns immer in die Sackgasse, die führen uns immer in diese Gedankennot hinein, die führen uns in diesen Zwangsdenken hinein. Aber Gott will unsere Gedanken erneuern, dass wir ihn richtig kennenlernen, dass unser Ziel ist, ihn immer mehr richtig kennenzulernen. Damit wir umgestaltet werden, damit wir prüfen können, dass wir zum Ziel kommen, dass wir das Ziel bei Gott auch haben, das Ziel hier auf Erden, Gott zu verherrlichen. Dass wir frohe Christen sind, weil Christus hat gesagt, ihr seid zur Freiheit berufen. Ich habe euch Leben gegeben und volle Genüge, nicht in Trauer, nur weil ich eine schlechte Wohnung habe oder sonst was. Aber innerlich kann ich doch frei sein, auch wenn meine Wohnung nicht so perfekt ist. Jetzt möchte ich mal ein paar Beispiele geben. Wie soll unser Denken von Gott denn erneuert werden? Jetzt haben wir überlegt, die Punkte, was unsere Maßstäbe, aber wie soll unser Denken erneuert werden? Also höre, was er wirklich sagt. Jetzt habe ich gar nicht gewusst, dass so viele Frauen kommen. Irgendwie habe ich mal gedacht mit 60, 70. Aber das ist ja auch egal, wir haben ja eh nicht mehr Zeit, weil heute alles anders war. Ich hatte eigentlich kopiert Psalm 23. Gebe ich jetzt nicht raus, wenn jemand die Kopien dann abholen will, kann er machen. Ich persönlich liebe es, und ich habe auch sogar ein paar Stifte mitgebracht. Wenn wir Zeit hätten, würde ich das jetzt machen und weniger wären, aber ihr könnt das zu Hause selber machen. Und zwar habe ich zu Hause bei mir in meiner Bibel, unterstreiche ich gerne gelb. Und zwar möchte ich ja Jesus kennenlernen. Und dann steht hier, der Herr ist mein Hirte. Dann mache ich mein Hirte. Mache ich einfach hier zick drüber. Mir wird nichts mangeln. Okay, also ich mache mit dem gelben Stift alle Verben, die auf Jesus beziehen. Ne? Er weidet mich auf grüner Aue. Okay, dann mache ich weiden drüber. Er führt drüber. Das ist, ihr werdet staunen, wie viel ihr gelb in der Bibel unterstreichen werdet. Wenn er sagt, er sprach, ich will, aber in diesem Vers ist, er erquickt, drüber. Er führt mich auf rechter Straße, drüber. Und ob ich auch schon wandelte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wunderbar, er ist bei mir. Das ist so toll, weil wenn ich das so gemacht habe, dann kann ich in die Stille ins Gebet gehen und sagen, wow, Herr, du bist mein Hirte, du bist mein persönlicher Gott. Ein persönlicher, danke, dass du für mich nicht so ein Unnahbarer bist. Und er weidet mich, der nimmt sich Zeit zum Weiden, so hinsetzen und gucken, wie die Schafe da grasen, gucken, wo ist das Bessere. Er führt mich. Ist das positiv oder schlecht? Positiv oder negativ? Er führt mich zum frischen Wasser. Ich kann dankbar sagen und sagen, danke Herr, dass du mich führst. Ich kann einfach loslassen. Aber für manche kann es auch ein Problem sein, dass er sagt, und führt mich zum frischen Wasser. Was ist, wenn Gott mich nicht zum frischen Wasser führt? Oder Gott mich führen? Will ich das überhaupt von ihm geführt werden? Da kommen wieder meine Gedanken. Manchmal haben wir ein ganz, ganz falsches Gottesbild und zusammengeschustert. Und ich würde euch einfach ans Herz legen, gelb zu unterstreichen und zu beten vorher. Herr, dass ich die richtige Brille aufhabe, wie du wirklich bist. Nicht die negative Brille. Sondern er führt mich zum frischen Wasser. Ja, das andere muss ich auch lernen. Er erquickt meine Seele. Manche lesen nur das Positive, sagen, ach ja, er erquickt alles, so ist es gut, das ist ein Kuschelgott. Nein, er sagt auch, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das heißt, es geht gar nicht um mich. Es geht um seinen Namen. Ja, will ich das auch? Dann kann ich im Zwiegespräch mit dem Herrn sein. Vertraue ich ihm, dass er mich führt? Weil einfach mal positiv denken, Gott will doch nicht, dass sein Name in Dreck landet, oder? Also wenn er mich führt, um seines Namens willen, dass sein Name geehrt wird, dann wird er mich doch richtig führen. Logisch, ne? Es liegt ihm daran, dass sein Name groß wird. Dass alle Menschen sehen, ihr seid offener Brief, dass alle Menschen sehen, der lebt mit Christus, so ist Jesus. Jesus will, dass sein Name groß wird. Also wenn er mich führt, dann wird er mich doch nicht so führen, dass sein Name entehrt wird. Auch wenn ein Unfall passiert, das hat nichts mit seinem Namen entehren. Wo steht das, dass es nie Probleme gibt? Es steht auch sogar, dass Josef, der im Gefängnis war, geläutert wurde vom Herrn. Ja, die Zeit im Gefängnis hat er auch gebraucht. Zu dem Zeitpunkt hat Josef es nicht verstanden. Aber es war um seines Namens willen. Weil dann wurde Gott geehrt, als er der große Herrscher war. Es gehört zu unserem Leben, dass wir gefeilt und verändert werden. Mit diesem Blick einfach die Bibel zu lesen, zu beten, Herr, zeig mir, wer du wirklich bist. Diejenigen, die Jesus gar nicht kennen. Zeig mir, wie du wirklich bist. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte mein Leben dir ganz anvertrauen. Dann passiert das natürlich, dass wir das wollen, aber wir sind leider Menschen. Und leider kommen wir doch ins Grübeln immer wieder. Was muss ich dann tun? Wenn ich schon mit Jesus unterwegs bin, ins Grübeln gekommen bin, erst recht, wenn ich gar nicht mit Jesus unterwegs bin und Jesus mir nichts zu sagen hat. Buße tun, sagt die Bibel. Das ist die einzige Möglichkeit für meinen Gedanken, Stopp zu sagen. Wenn ich Angst habe um meine Kinder und grübel, sage, oh, vergib mir, Herr, jetzt mache ich mir unnötige Sorgen. Oder kommt Neid hoch. Das kann schnell bei Frauen passieren, bei mir schon. Da kommt so ein komisches Gefühl, das Alleinseins da und ach, und alles ist so traurig. Stopp. Du suhlst dich wieder in Selbstmitleid. Stopp, Buße tun, Herr, das ist nicht von dir, dieser Gedanke, vergib mir. Wir müssen bereit sein, wirklich Buße zu tun. Manchmal muss man halt richtig Gedankenstopp machen. Im Psalm 77 hat der Asaf gebetet, 10 bis 13. Erst hat er gejammert, ne, was machen wir auch oft, hat den Gott vergessen, gnädig zu sein und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen. Das ist so richtig, wie wir manchmal denken. Und ich sage, ich will das erleiden, die Änderung, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat, annehmen, was der Herr vielleicht zugelassen hat. Und dann sagt er, der Asaf, ich will denken an die Taten des Herrn. So gewinnen wir Gedankenstopp. Das mache ich öfter mal. Wenn ich dann frustriert bin oder keine Kraft habe, manchmal laugen Menschen einen schon richtig aus, dann nehme ich die Bibel, ich gedenke an seine Taten, dann schlage ich einfach auf. Und da ist so viel gelb, und dann lese ich das, was gelb ist. Und denke ich, ach Herr, so bist du. Danke Herr. Und das erquickt mich dann wieder, weil ich dann wieder meinen Blick auf ihn gerichtet bin. Ich muss bewusst Gedankenstopp machen wollen. Und das hilft halt einfach da, Buße zu tun, Gedankenstopp zu machen, Loblieder zu singen, dann fallen einem auch meistens Loblieder ein. Wenn wir Jesus mehr kennen, werden wir auch wissen, wo vielleicht Gefahrzonen mehr lauern. Wir werden empfindlicher dazu sein, weil der Heilige Geist ja in uns lebt und sagt, oh, vielleicht solltest du zu dieser Person nicht gehen, die redet immer negativ, die wird dich wieder runterziehen. Vielleicht ist es gar nicht so gut, mit der zu treffen oder, keine Ahnung, irgendwas zu machen. Dass man dann versucht, wirklich runterzukommen, die Bibel zu lesen. Übrigens, wir denken immer, das, was wir sagen, das sind wir. Aber eben, was du denkst, das bist du. Was ist denn jetzt der Unterschied bei dem Comics? Ich bin nicht so ein Comicsleser, aber mein Mann hatte so eine tolle Idee mal gehabt. Wie war das nochmal? Wenn ich rede, dann ist so eine Sprechblase, ne? Ich lese Comics. So. Und das andere ist auch eine Blase. Nur dann ist so. Was ist jetzt der Unterschied für mich als Leser, wenn ich Comics lese? Gar nichts. Ich lese das und ich lese das. So ist es bei Gott. Er liest meine Gedanken und sieht mein Handeln. Aber letztendlich denken die, oh, ich habe Hunger. Ich hole mir ein Eis. Das hat ja keiner gesehen. Nur die Sprechblase sagt, ich hole mir ein Eis. Aber in Wirklichkeit, ich denke, ich hole mir ein Eis, ich gehe ein Eis holen. Also eigentlich ist das das Gleiche. Das ist meine Person. Was aus mir rauskommt, das ist drin. Also wir müssen die Festplatte verändern, indem wir einfach Jesus immer mehr kennenlernen, sein Denken kennenlernen, sein positives Denken. Positiv jetzt nicht im Du bist gut positiv, sondern dankbar zu sein in jeder Situation, in der ich mich gerade so befinde. Ja, danke. Ach so, ich habe hier noch auch nur 60 oder 70, ich weiß nicht, aber vielleicht will jemand sowas haben, das finde ich nämlich auch sehr gut. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Ich mache es tatsächlich. Ich hole tatsächlich das Eis und manchmal auch mehr. Wenn ich in Gedanken ein großes Haus habe und viel darüber rede, dass ich ein Haus baue, werde ich es garantiert irgendwann machen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Manchmal reicht das eine Haus nicht, man braucht mehr. Achte auf deine Gewohnheiten, vielleicht wie oft ich Fernsehen gucke oder sonst noch was, denn, oder wie oft ich vielleicht Menschen anlüge, können auch Gewohnheiten sein. Die Menschen lügen sehr, sehr viel, so Halbwahrheiten, ne? Denn sie werden dein Charakter. Kann man gar nichts machen, das sind mein Charakter. Oder wenn ich motzig bin, negativ denkend bin, achte auf die Gedanken, auf die negativen. Die negativen Gedanken werden mein Charakter. Ich bin so ein Grießkramzeug, mit dem niemand was zu tun haben will. Und dann steht das, achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Da will niemand was mit dir zu tun haben, weil du nur so am Motzen bist. Aber das fängt in der Gedankenwelt an. Das hat er, die Weisheit aus dem Talmud. Aber wenn jemand es haben möchte, mein Mann hat sie da vorbereitet, nicht ich. Also wir ergänzen uns dann immer so wunderbar. Okay, ich bin dann fertig. Du machst jetzt weiter, ne?